NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Piga Feridoni liest die 10. Folge aus dem Roman Im Herzen der Katze von Gina Kaya. Weiter geht die Fahrt der Schwestern Roja und Gina durch das Land ihrer Herkunft, den Iran. Mit ihrem Chauffeur und Tourguide Iman, einer jungen Frau, die sich als Mann ausgibt, fahren sie in das märchenhafte Isfahan. Nach einer prachtvollen Moschee besichtigen sie die 33 Bogenbrücke über den ewigen Fluss. Iman kennt sich sehr gut aus. Gina bekommt auf all ihre Fragen eine Antwort, während sie durch die Stadt spazieren.
Plötzlich bricht ein Tumult auf der Straße aus. Lautes Geschrei. Ich kann kein Wort verstehen. Ich höre nur Schreie und Getrampel und ein bedrohliches Donnern von Stiefeln. Wie ein Fluss strömen alle Passanten in dieselbe Richtung und drücken sich dicht an die Hauswände. Autos hupen, Motorräder holpern von der Fahrbahn über den Bordstein und wieder zurück auf die Fahrbahn. Roja und Iman packen mich beide am Ärmel und zu dritt drücken auch wir uns an die Hauswand. Ein junger Typ rennt in Lichtgeschwindigkeit an uns vorbei. Hinter ihm her 3, 4, 5, 7, 8 Männer mit erhobenen Schlagstöcken. Wer nicht schnell genug aus dem Weg ist, wird umgerannt. Eine alte Frau stürzt zu Boden. Ich schaue in die Richtung, aus der der junge Typ angerannt kam und sehe eine Horde Männer mit Schlagstöcken auf jemanden einprügeln, der sich am Boden zusammenkrümmt wie ein Igel. Nur leider ohne Stachel, denn die Horde packt zu und hebt den gekrümmten Menschen hoch wie einen Stein, der sich wehrt und aufbäumt, und ich erkenne, dass es ein junges Mädchen ist. »Was ist hier los?«, frage ich eingeschüchtert. »Zwei Verliebte in Flagranti«, sagt Iman ungerührt. Ich schaue Iman verständnislos an. »Das ist hier üblich«, sagt Iman. »Verliebt sein ist hier verboten.« Ich schaue immer noch verständnislos, bis Roja sagt: »Du weißt doch, dass unverheiratete Mädchen in der Öffentlichkeit mit keinem Jungen und keinem Mann sprechen dürfen, es sei denn, sie sind miteinander blutsverwandt. Ihr wollt mir sagen, dass sie hier mit Schlagstöcken auf Mädchen und Jungen losgehen, weil sie miteinander sprechen?« »Sprechen, Händchen halten«, sagt Iman und schaut mich mit großen Augen an. Ich bin mir nicht sicher, ob ihr Gesichtsausdruck sagt, wie naiv bist du eigentlich, oder ja, so ist das hier. »Warum?« frage ich und schäme mich sofort für die Einfältigkeit dieser Frage. »Um die Menschen zu kontrollieren«, sagt Iman. »Liebe schafft eine eigene Welt, die sich der Kontrolle der Menschen entzieht. Und wenn sich schon ein verliebter Mensch nicht selbst kontrollieren kann, wie sollen einen dann die Ayatollahs kontrollieren? Hast du 1984 nicht gelesen? Die Szene, in der Julia Winston erklärt, was das Ziel der Partei ist? Du kannst Orwells Partei durch Mullah ersetzen. Orwell hat es ganz genau beschrieben, warum in totalitären Systemen möglichst jede Form von Körperbegehren verhindert werden muss. Dass sexuelle Enthaltsamkeit Hysterie auslöst, das ist das Ziel der Ayatollahs. Hysterie lässt sich ganz leicht in Kriegsfieber und Führerverehrung umwandeln. Liebe, Sex, Begehren verbrauchen Energie. Es macht uns glücklich. Alles andere ist nicht mehr so wichtig, wenn wir lieben. Dieses ständige Gebücke, 5-mal am Tag beten, jubeln, Fahnen schwenken, das ist alles nur sexuelle Frustration. Wer liebt und geliebt wird und Sex hat und glücklich ist, hat kein Interesse an Gott und den Ayatollahs. Wer liebt und geliebt wird und Sex hat und glücklich ist, begeistert sich einzig und allein für die Liebe. Iman schaut mich an, als wüsste das, was sie mir sagt, jedes Kind hier. Die Kontrolle über den Körper der Frau ist das wichtigste Instrument der Islamischen Republik, sagt Iman. Deswegen zwingen sie uns auch unter einen Schleier. Sonst könnten die Menschen uns auch für Spanierinnen oder Italienerinnen oder Französinnen halten. Für braunhaarige, braunäugige Europäerinnen. Es ist das Kopftuch, der Schleier, der Chador, der uns markiert. Sie markieren uns, damit uns die westliche Welt wie Aussätzige behandelt. Die westliche Welt redet doch von der islamischen Welt, als gäbe es hier keine Welt jenseits der Religion. Der islamische Mann, die Mullahs, die Ayatollahs, als gäbe es hier nur Männer. Niemand redet jemals von einer Frau. Sie haben uns markiert, damit die westliche Welt uns ignoriert. Sie sollen wegschauen. Wer schaut schon gerne auf schwarze Schreckgespenster? Ohne die Kontrolle über unsere Körper gäbe es keine islamische Republik. Iman drückt sich von der Wand ab und schwingt ihren Arm durch die Luft. Schau dich doch um. Es ist doch lächerlich, vollkommen absurd, dass hier alle mit einem Kopftuch herumlaufen, selbst du. Wenn dich hier jemand aus Deutschland, der dich nicht kennt, so stehen sieht, wirst du ohne weitere Frage in denselben Topf wie alle anderen Kopftuchträgerinnen geworfen. Die will das so, das ist eben so, das ist ihre Tradition, das ist ihr Glaube. Macht dich das nicht wütend? Du wirst gezwungen, dich zu verschleiern und alle wissen sofort, wer du bist. Aber ich sage dir, eines Tages werden wir die Schleier abwerfen. Wir werden sie verbrennen. Iman klingt nicht traurig, auch nicht hasserfüllt, aber so fieberhaft, dass sie fast fröhlich wirkt. Fröhlich und laut. Einige schauen sich schon nach uns um. Der einzige Weg, mit dieser unfreien Welt umzugehen, besteht für mich darin, so absolut frei zu sein, dass meine bloße Existenz einer Rebellion gleichkommt, sagt Iman und streicht sich mit ihrer Hand über den Kopf. Hafiz sagt, Unrecht liegt mit offenen Flügeln über dem ganzen Land wie ein ungeheurer Raubvogel. Wo ist Pfeil? Wo ist Bogen? Warum schießt ihn keiner ab? Ich sage, der Bogen ist gespannt. Bald schießen wir den Raubvogel in die Flucht. Ich wache mit Knoblauchgeschmack im Mund auf und drehe mich zu Roja. Stinke ich nach Knoblauch? Aus der schönen Munde riecht der Knoblauch besser als von einem hässlichen gereicht die Rose, sagt Roja. Ich rolle mich zu Roja in die Arme, küsse sie auf die Wange und halte mir beim Sprechen sicherheitshalber die Hand vor den Mund. Ist das eine Redewendung? Frage ich. Ist von Sadi, sagt Roja. Als wir uns im Badezimmer die Zähne putzen, frage ich Roja, ob sie Mundwasser dabei hat. Nicht jeder schaut so bedingungslos mit Liebe auf mich wie du, sage ich. Und dabei fällt mir auf, dass wir uns noch nie zusammen die Zähne geputzt haben. Doch, sagt Roja. Nein, wann denn? Ich weiß nicht, sagt Roja. Irgendwann einmal bestimmt. Nie, sage ich. Wir haben nie zusammen unter einem Dach gelebt. Ich kann mich nicht mal daran erinnern, dass Roja jemals an den Wochenenden aus dem Internat zu uns kam. Auch an gemeinsame Urlaube kann ich mich nicht erinnern. Meine Eltern haben sich so früh scheiden lassen, dass ihr Bruch auch meine Vergangenheit in Teile zerbrach. Nur wenig ist mir aus meiner Kindheit im Gedächtnis geblieben. Abgesehen davon war Roja schon immer erwachsen. Als ich 5 war, war Roja 20 und lebte in Paris. Ich habe sie zwar später oft dort besucht, aber ihr Bad war so klein, dass wir 2 nicht gleichzeitig hineinpassten. Selbst wenn wir gewollt hätten. Nein, sage ich. Wir haben uns wirklich noch nie zusammen die Zähne geputzt. Beim Frühstück besteht Iman darauf, möglichst rasch loszufahren, sonst würden wir in den Ruinen von Persepolis zu Sand vor lauter Hitze. Der Himmel ist ockerfarben, wie in Tee getaucht. Ich kann noch keine Sonne sehen, auch nicht, als wir schon lange in die Wüste fahren. Daktari rumpelt heftig über den steinigen Sandweg, sodass mir die Kamera gegen die Brust schlägt und ich sehe, dass Iman das Lenkrad fest mit beiden Händen halten muss. Ich schaue aus dem Fenster und bewundere die vielen Steintöne, von Karamell bis Orange. Hier und da wölbt sich die Erde, als lägen Körper übereinander. Der Himmel wird langsam blau. Mit ihm verfärben sich auch die Steine. Ich kurbele das Fenster herunter und versuche trotz des Gewackels Fotos zu machen. Iman zeigt links vom Weg auf vernarbte Hügel, die wie aufgerissene Wunden die Wüste zeichnen. Das waren einmal Weinberge, sagt sie. Ich muss an Amirs Weinkeller denken. Woher bekommt Amir eigentlich seine Trauben, frage ich Roja. Darüber darfst du in der Öffentlichkeit nicht sprechen, flüstert Roja auf Deutsch. Ich schaue sie verwundert an. Wir können uns nie sicher sein. Bei niemandem, flüstert Roja. Ich merke, dass Roja jetzt nicht diskutieren will und belasse es dabei. Schweigend rumpeln wir weiter den Weg entlang Richtung Persepolis. Einzig Daktari gibt Laute von sich und ich höre die bohrende Stimme in meinem Kopf, die fragt, warum mir mein, ja was eigentlich, Mutterland, Vaterland, Heimatland so lange vorenthalten wurde. Iman hält das Lenkrad fest in beiden Händen. Ich versuche, ihren Blick im Rückspiegel einzufangen, aber sie schaut kein einziges Mal zu mir nach hinten. Ich drehe mich dem Himmel zu und beobachte, wie die aufgehende Sonne dem Tee immer mehr Farbe entzieht. Ich beobachte, wie die Steine gegen den nun vollkommen azurblauen Himmel kreideweiß werden, bis mich Roja am Ärmel zieht. Schau, Roja zeigt auf ein Achtung-Kamel-Warndreieck. Ich versuche schnell ein Foto zu machen. Die Zeichnung des Kamels rührt mich, wie aus einem Kinderbuch. Der Hals so geschwungen, dass es aussieht, als sei das Kamel tatsächlich in Bewegung und würde gleich aus dem Dreieck heraus durch die Landschaft laufen. Hinter dem Kamelwarndreieck sehe ich in der Ferne eine hohe Steinmauer auftauchen. Dahinter erhebt sich die Erde. Und ich kann schwach einige Säulen erkennen, die weit in den Himmel stechen. Persepolis, sagt Roja, Stadt der Perser. Als wir ankommen, bin ich überrascht, dass es mitten in der Wüste einen säuberlich angelegten Parkplatz gibt. Ein Feld aus Steingeröll, abgesteckt mit Pflöcken, die ich sonst von Tierweiden kenne. Zwischen den Pflöcken ist feiner Draht gespannt. Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass es hier einen Andrang gibt wie an der Akropolis. Unseres ist das einzige Auto. Trotzdem parkt Iman ganz akkurat. Wir steigen aus. Iman geht voran, gefolgt von Roja. Ich bleibe stehen und schaue beiden nach, warte und gehe absichtlich verloren. Ich verstecke mich hinter einer der Säulen. Ich weiß nicht warum, aber ich möchte mit mir allein sein. Allein mit mir und Persepolis. Wenigstens für einen Moment. Die Stille und die Schönheit der Ruinen sind überwältigend. Hier kommst du also her. Ich fühle mich lächerlich. Ich stehe hier wie eine schwarze Katze, verschleiert inmitten der Ruinen einer Geschichte, die nicht hässlicher hätte verlaufen können. Ich wünsche mir, dass die Säulen ihr Schweigen brechen und mir erzählen, wie es nur so weit kommen konnte. Ich umarme eine Säule, die so gigantisch ist, dass ich mich frage, wie sie hier 2500 Jahre stehen bleiben konnte. Wie tief muss sie in der Erde verankert sein? Was waren das für Titanen, die diese Säulen setzten? Ich schaue an ihr hoch und überlege, ob sie 10, 20 oder 30 Mal so lang ist wie ich. Ich komme mir winzig vor, wie ein Sandkorn am Fuß eines Bergs. Ich drücke mich an sie und halte mein Ohr an den Stein. Er ist warm von der Sonne. Die Wärme tut gut. Sprich, flüstere ich. Erzähle mir von Darius. Erzähle mir von Kyros. Erzähle mir meine Geschichte. Erzähle mir alles. Von Anfang an. Ich gehe in die Knie und bohre meine Finger in den Sand, bis die ganze Hand darin verschwindet. Der Sand ist grob. Ich ziehe meine Finger aus dem Sand und streiche ihn mit der flachen Hand glatt. Mit meinem Zeigefinger schreibe ich meinen Namen in den Boden, als Roja mich findet. »Hier bist du. Komm, ich will dir etwas zeigen.« Roja reicht mir ihre Hand und zieht mich hoch. »Wo warst du denn? Hast du dich versteckt?« Ich klopfe mir stumm den Sand von den Knien. Roja geht voran. Ich folge ihr durch ein von kopflosen Steinlöwen bewachtes Tor, an dem uns Iman erwartet. Mir fällt auf, dass den kopflosen Löwen keine einzige Tatze fehlt. Hinter dem Torbogen taucht eine Frau auf, umzingelt von einer Schafherde. Die Frau trägt einen pinken, bodenlangen Rock, der über und über mit grünen Ornamenten bestickt ist. Darüber eine lilafarbene Schürze. Dazu ein Leinenhemd und ein Leinenkopftuch, das sie unter dem Kinn zusammengeknotet hat. Ihr Gesicht ist honigbraun und faltig. In der Hand hält sie einen Stock, an dem ein kleines Bündel hängt. Ihre Schafe sehen anders aus als die, die ich aus Deutschland kenne. Sie sind größer, haben lange, schlanke Beine und birnenförmige Körper. Manche tragen Hörner, aber wie deutsche Widder sehen sie trotzdem nicht aus. Ein Schaf hat einen grauen Körper und einen schwarzen Kopf. Manche sind schneeweiß. Ich sehe wollweiße, braune, schwarzgefleckte. »Die Hirtin verkauft frische Schafsmilch, möchtest du?«, fragt Roja. »Auf gar keinen Fall«, sage ich und lache, um nicht unhöflich zu wirken. »Ich trinke sowieso nie Milch, schon gar nicht von Schafen.« »Wenigstens probieren«, versucht es Roja noch einmal. Als ich doch einwillige, um mir später nicht vorzuwerfen, ich hätte es wenigstens versuchen können, ahne ich nicht, dass die Hirtin die Milch vor meinen Augen aus den Zitzen eines braun gefleckten Schafs in einen kleinen Metallbecher melkt, den sie aus einem Bündel wickelt, das an ihrem Stock hängt. Die Frau lächelt mich an. Ihre braunen Wangen legen sich in tausend Falten. Die Milch schmeckt warm und süß. Mögen ihre Hände nicht schmerzen, bedanke ich mich bei der Hirtin. Die Hirtin sagt etwas zu mir, das ich nicht verstehe. Fragend schaue ich zu Roja, die mit den Achseln zuckt. Die Hirtin sagt, dein Gesicht leuchtet wie der Mond, übersetzt Iman. Welche Sprache spricht sie, frage ich Iman. Turk. Du meinst Türkisch? Nein, Turk. Das ist die Sprache der Kaschkai. Das ist ein Nomadenstamm. Und woher kannst du ihre Sprache, frage ich. Meine Mutter war eine Kaschkai. Meine Khale, Schwester meiner Mutter, hat es mir beigebracht. Iman lächelt, aber ich kann sehen, das Lächeln blüht aus ihrem Schmerz. Ich will sie berühren, aber vor Roja traue ich mich nicht. Wie nah sie mir ist und wie unerreichbar. Kommt, sagt Iman und führt uns weiter durch die Ruinen von Persepolis, als wäre sie in dieser Stadt aufgewachsen. Sie scheint jeden Stein zu kennen, zeigt auf gigantische Reliefs, auf Säulen und Tore, in die zentaurenähnliche Figuren gemeißelt sind, halb Mensch, halb Pferd, die sich über den eigenen Rücken beugen und mit Pfeil und Bogen nach oben schießen. Auf einem der Reliefs, dem längsten, wie eine Mauer führt es einen kleinen Hügel hinauf, kann ich deutlich eine Prozession erkennen. Ein Geflügelter, halb Adler, halb Mensch, gefolgt von einer männlichen Figur, gefolgt von einem zweihöckrigen Kamel. Das ist ein Baktrier, sagt Iman. Und das war einmal die Mauer der Apadana, eine Art Audienzhalle. Das zweihöckrige Kamel ist ein wichtiges Indiz. Daran kannst du nämlich erkennen, aus welchem Land der Gesandte geschickt wurde, um Darius die Ehre zu erweisen. Unsere Kamele haben nur einen Höcker. Dieser Mann kam aus dem heutigen Afghanistan. Der mit der Löwin und ihren Jungen ist ein Elamite. Sieh dir die Zeichen an. Iman zieht mich nah ans Relief, nimmt meinen Finger und legt ihn auf Einkerbungen, die für mich nach winzigen Pfeilen und Sternen und Booten und Wellen und Sonnen aussehen. Das ist Elamitisch, eine der ältesten Sprachen überhaupt, leider ausgestorben, sagt Iman, geht weiter und zeigt auf die den Elamiten folgenden Gesandten, auf die Armenier und Skythen mit ihren Pferden, die Babylonier mit dem Buckelrind, die Ägypter mit dem heiligen Rind, die Äthiopier mit der Giraffe und dem Elefantenstoßzahn, die Ionier mit ihren Widdern und die Araber mit den Dromedaren. Mir fällt auf, alle Gesandten tragen Bart, entweder gezwirbelte Schnurrbärte oder Spitzbärte. Ich bin beeindruckt von den Details und wie fein die Figuren gezeichnet sind, wie gut sie sich über tausende Jahre gehalten haben. Beim genaueren Hinsehen bemerke ich, dass sich die Figuren durch ihre Augen- und Nasenform deutlich unterscheiden. Ich bewundere ihre Garderobe, alle im langen Rock, am Gürtel einen Säbel und einen Dolch. Manche haben die Hand am Dolch, andere tragen einen Vogel auf der Hand. Dieser Platz heißt Marvdasht, Ebene des Lichts. Und der Berg, den du da siehst, Iman zeigt auf die Gebirgskette am Horizont, ist der Kuh Rahmat, der Berg der Gnade. Iman dreht sich nach rechts und biegt in einen steilen Pfad ein. Kommt, ruft sie uns über die Schulter zu. Wir wollen durch das Tor aller Völker gehen. Meine Augen bleiben hängen an Löwen, die mit Stieren kämpfen, an geflügelten Sonnenscheiben, an Lakaien, ausstaffiert mit Lanzen und Sonnenschirmen und Fliegenwedeln. Diener tragen Weihrauchbrenner und Platten mit Speisen. Eunuchen bewachen Haremsgemächer und überall Inschriften. Iman liest eine davon vor. Von Darius an Ahura Mazda. Möge Ahura Mazda dieses Land vor jeder feindlichen Armee, vor Hungersnot und vor der Lüge beschützen. Vor der Lüge? Frage ich skeptisch. Steht das da wirklich? Iman nickt. Und was steht da? Frage ich und zeige auf die nächste Inschrift. Die kann ich nicht lesen, sagt Iman. Ich kann nur Altpersisch lesen, das ist babylonisch. Ich streife mit meinen Fingern über die babylonischen Buchstaben und denke an die Geschichte von Babel, die ich mal in der Schule gelernt habe. Denke daran, dass früher alle Menschen dieselbe Sprache sprachen und sich dadurch leicht verständigen konnten und sich zusammentaten und den Turm von Babel bauten, um Gott die Stirn zu bieten. Und Gott aus Zorn den Turm zerschlug und jeden Steinbrocken in eine andere Sprache verwandelte, sodass sich die Menschen fortan nicht mehr verständigen konnten. »Wo genau lag Babel?«, frage ich. Nicht so weit von hier entfernt, oder? Nein, nicht so weit, sagt Iman. Eine Stunde südlich von Bagdad. Von hier aus wärst du auf dem Kamel einen Tag lang unterwegs. Iman lacht. Lach nicht, sage ich. Wenn ich dürfte, würde ich das sofort machen. Wir gehen durch das Tor der Völker. Iman führt uns weiter. Wir folgen ihr bis vor ein in den Fels geschlagenes Bild. Ich sehe zwei Männer auf Pferden, die Tiere nüstern an nüstern. Der eine Mann trägt eine Krone, der andere Flügel. Der mit den Flügeln reicht dem mit der Krone einen Ring. Das ist Ahura Mazda, sagt Iman und zeigt auf den Reiter mit den Flügeln. Herr der Weisheit. Er verkörpert die Macht des Lichts, Gott aller Götter. Manche sagen, Ahura Mazda sei der Urgott. Ich trete ein paar Schritte näher an den Ring heran. Das ist der Ring der Macht, sagt Iman. Ich muss sofort an Herr der Ringe und Smeagol denken. Ich krümme meinen Rücken und mache mein Hobbit-Gesicht. My precious, flüstere ich, so heiser ich kann. Ferdosis Legende vom Ring der Macht hat viele Nachahmer, sagt Iman. Ich kenne die Legende nicht, gebe ich zu. Ich muss mir eingestehen, dass ich mich, abgesehen von den Märchen, Fabeln und Geschichten, die mir meine Großeltern erzählt haben, nie eigenständig mit persischer Dichtung oder Mythologie auseinandergesetzt habe. Als Iman mir Ferdosis Rostam-Legende erzählt, bin ich überrascht, wie sehr sie Wagners Ring des Nibelungen ähnelt. Iman kennt die Nibelungen nicht, also erzähle ich ihr die Sage so gut ich kann. Dann ist also unser Jamschid Wotan, der sich mit Wein aus Shiraz in der Walhalla von Persepolis berauscht, fasst Iman zusammen. Rostam ist wie Siegfried Drachentöter. Und Banu Gush Asp, Rostams Tochter, die ihren Mann fesselt und in der Hochzeitsnacht unter das Bett wirft, ist Brunhilde und wie sie eine Jungfrau des Feuers. Iman deutet auf die Hufe der Pferde, unter denen zwei tote Figuren liegen. Das ist der letzte Paterkönig, sagt Iman und zeigt auf den totgetrampelten unter den Hufen des Pferdes, das einen Reiter mit Krone trägt. Und der unter dem Pferd Ahura Mazdas ist der besiegte Teufel. Licht siegt über Dunkelheit, sagt Iman triumphierend. Daran glaube ich nicht, sage ich. Woran glaubst du nicht, fragt Iman. Ich zeige auf den Ring. Einen Macht und Herrschaft verleihenden Ring wollen doch alle. Die Perserkönige genauso wie Wagners Wotan, sage ich. Während ich immer noch zu verstehen versuche, dass diese Legende hier in Stein gemeißelt wurde, 1633 Jahre vor Richard Wagner, 1730 Jahre vor Tolkien. Woran glaubst du dann? Fragt Iman. An Liebe. Licht ist doch Liebe. Iman sucht meinen Blick. Roja schiebt sich zwischen uns. Mir tun langsam die Beine weh, ich würde mich gern setzen oder noch besser hinlegen. Lass uns ins Hotel fahren und uns ein bisschen ausruhen. Ich möchte gern etwas essen und meine Füße hochlegen. Daktari steht immer noch mutterseelenallein auf dem Parkplatz. Als ich den Türgriff anfasse, verbrenne ich mir fast die Finger. Der Wagen hat sich in eine kochende Schüssel verwandelt. Auch das Innere hat die Sonne so erbarmungslos aufgeheizt, dass wir trotz des vom Fahrtwind aufgewirbelten Sands mit heruntergekurbelten Fenstern fahren. Roja streift sich die Schuhe ab und massiert sich die Füße. Sie dreht sich mit dem Rücken zum Seitenfenster, lehnt sich an die Autotür, legt ihre Beine quer über den Rücksitz und ihre Füße in meinen Schoß. Ich binde mein Kopftuch über Mund und Nase, damit ich keinen Sand einatme, und stecke meinen Kopf aus dem Fenster. Der Fahrtwind ist so warm wie ein Föhn. Wir fahren nicht lange, ehe ich zwei Frauen im Schatten eines stillstehenden Wasserrads sitzen sehe, eingewickelt in blau leuchtende Tücher. Neben ihnen zwei mit Krügen, Töpfen und Kanistern schwer beladene Esel, die im Sand nach einem Halm suchen. Schatten und Wasser sind hier kostbar, sagt Iman. Wir durchbohren Berge, um das Wasser unterirdisch in die Städte und Dörfer zu leiten, damit es in der Hitze nicht verdunstet. Wenn du in der Wüste in Wassernot bist, musst du dich an die Kaschkai halten. Die kennen alle Quellen. Der Schah wollte sie zwingen, sesshaft zu werden, aber zum Glück sind sie eigensinnig genug, niemandem zu gehorchen. Nicht weit entfernt sehe ich ein Zeltlager. Was ist das? Frage ich Iman. Das Sommerlager der Kaschkai. Können wir dort kurz anhalten oder ist das unhöflich? Im Gegenteil, sagt Iman. Es wäre unhöflich, wenn wir vorbeirauschen. Nur kurz, flehe ich Roja an. Du kannst ja im Auto sitzen bleiben, ja? Ich komme mit, sagt Roja und zieht ihre Schuhe wieder an. Die Zelte wirken verlassen auf mich. Meinst du, es ist überhaupt jemand da? Iman lacht. Natürlich ist jemand da. Alle sind da, außer den Hirten. Wo sollen sie auch sein? Ich zucke verlegen mit den Schultern. Tatsächlich habe ich keine Ahnung, wie ein Nomadenleben aussieht. Ich bin überrascht, wie robust die Zelte sind. Dicke Holzpfeiler stecken tief im Sand, umspannt mit einem lederartigen Stoff. Die Dächer spitz und straff. Eines der Zelte so groß, dass man 10 Familien darin unterbringen könnte. Wovon leben Kaschkai, frage ich. Sie verkaufen ihre Schafe, Ziegen, Wolle, knüpfen Teppiche. Iman zeigt auf das größte Zelt. Das ist die Spinnerei. Wenn wir Glück haben, zeigen sie sie uns. Als wir aussteigen, kommen als erstes die Kinder aus den Zelten gelaufen. Still und neugierig bleiben sie in respektvollem Abstand stehen. Ich bewundere ihre schwarzen Haare, ihre schwarzen Augen. Jetzt treten auch einige Frauen vor die Zelte. Wie die Schafsmilchfrau in Persepolis tragen sie kräftige Farben, azurblaue und kirschrote und wassermelonengrüne Kleider. Üppig bestickt mit Goldfäden, Blumenmuster, Rauten. Darüber Schürzen in Pink und Lila. Von den Kopftüchern der Frauen hängen Lätzchen, die sich vom Kinn über die Brust legen, in Rot und Gelb und Orange. »Wo sind die Männer?«, frage ich Iman leise auf Englisch. »Die Männer sind bei der Herde.« »Und warum sind die Kinder nicht in der Schule?« Iman zeigt auf eines der Zelte. »Da ist ihre Schule.« Mit den Kaschkai zieht immer ein Lehrer mit, der den Kindern Lesen, Schreiben und den Koran beibringt. Wer den ganzen Koran auswendig aufsagen kann, bekommt vom Bildungsministerium zur Belohnung eine Reise in die heilige Stadt Maschad spendiert. Ausbildung abgeschlossen. Plötzlich trillern die Frauen mit ihren Zungen. Ich kenne den Jubelgruß von Hochzeiten und Geburtstagen. »Sie heißen uns herzlich willkommen«, sagt Iman. Aufgeregt rennen alle Kinder in das Zelt, vor dem die Frau im kirschroten Kleid steht. Die Frau wendet sich an Iman und sagt etwas zu ihr. Die Frau lächelt. Iman lächelt zurück. »Sie laden uns ein, mit ihnen Tee zu trinken«, übersetzt Iman. »Wir dürfen die Einladung nicht ablehnen.« Ich weiß gar nicht, wohin mit meinen Augen. Im Innern ist die Zeltdecke mit einem festen blauen Stoff verkleidet, der sich wie ein Himmel über uns spannt. Der Boden ist mit Teppichen aus Schafswolle ausgelegt, überall Matratzen, übereinander gestapelt, die mit bunten Kelims bezogen sind, in Rot und Gelb und Grün und Blau, alle mit Bommeln verziert. Darauf hunderte von Pushtis, dreieckige Sitzkissen, auf die sich die Kinder werfen und die sie sich als Stütze in ihren Rücken drücken. Eine Frau reicht uns 3 der Pushtis. Iman übersetzt, dass wir uns bitte setzen sollen. Der Tee komme gleich. 2 Frauen, gefolgt von einer Schar Kinder, gehen aus dem Zelt und kommen nach wenigen Minuten mit großen Tabletts voller kleiner Gläser und glänzenden Kupferschälchen zurück, randvoll mit Datteln und Walnüssen. Als sich eine der Frauen vor mir herunterbeugt, um das Tablett abzustellen, bemerke ich, dass sie auf ihren unteren Augenlidern jeweils 2 Punkte aufgemalt hat, in einer unsichtbaren Linie mit der Pupille. »Was bedeuten die Punkte?«, frage ich Iman. »Der eine steht für ihre getötete Schwester, der andere für ihre getötete Tochter.«
Pega Feridoni mit der 10. von 15 Folgen aus dem Roman »Im Herzen der Katze« von Gina Kaya. Das Buch ist im Surkamp Verlag erschienen. Die ganze Lesung finden Sie in der ARD Audiothek. Am kommenden Montag um 8:30 geht's bei uns weiter.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Michael Hafke. Bei dem in Güstrow in Mecklenburg-Vorpommern toten Kind handelt es sich um den vermissten 8-jährigen Fabian. Das habe eine DNA-Analyse bestätigt, teilte die Staatsanwaltschaft Rostock soeben mit. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Sören Harms.
Als die Ermittler am Dienstag von einer Spaziergängerin zu einem Tümpel bei Kleinopal geführt wurden und die Kinderleiche sahen, da waren sie sich bereits recht sicher, dass es sich um den Jungen handelt. Gestern dann berichtete der Staatsanwalt, dass Gerichtsmediziner an der Leiche Spuren einer Gewalttat entdeckt haben. Nun also die Gewissheit, dass es wirklich Fabian ist. Seine Mutter hatte den Jungen vor einer Woche als vermisst gemeldet. Danach hatten hunderte Polizeibeamte tagelang die Umgebung von Güstrow durchkämmt. Die Spurensuche am Fundort ist mittlerweile abgeschlossen. Die Polizei bittet aber weiterhin um Handyaufnahmen aus der Gegend.
Der ukrainische Präsident Zelensky ist heute im Weißen Haus zu Gast, um mit US-Präsident Trump über weitere Militärhilfe zu sprechen. Dabei dürfte es auch um eine mögliche Lieferung